under construction. Intro under construction.
Hallihallo und herzlich willkommen zum VR-Podcast zur Folge 302. Heute mit einem Gast. Ja, wir haben, glaube ich, vor einigen Folgen schon mal darüber gesprochen, dass wir jetzt 1, 2, 3 Podcasts mit Gästen haben. Und einer davon ist heute hier, der Sebastian. Und mit dem reden wir heute über ein ganz tolles Thema, was den Nanny insbesondere sehr interessiert. Und ja, erstmal sage ich Hallo und begrüße auch die anderen. Hallo. Hallo Nanny und hallo Sebastian.
Hallihallo, ich grüße euch.
Ich bin ja ganz besonders gespannt heute auf die Folge. Du hast ja schon das Vergnügen gehabt, 1, 2 Mal mit Sebastian vorher zu sprechen. Aber
und zu zocken.
Zu zocken natürlich. Und jetzt freue ich mich umso mehr, dass wir ja mal auch über mein kleines Thema Simulationen und so weiter sprechen können. Also hallo Sebastian.
Dafür hat der
Nanny. Achso, ja. Hallo, ich grüße euch und auch die Zuschauer.
Ach, wie unhöflich von mir. Der Nanny hat sich einen ganz tollen Episodentitel ausgedacht. Der nämlich lautet wie?
All in Motion.
Und zwar. Ich liebe ihn schon jetzt.
Und zwar kann der Sebastian uns auch ein bisschen dazu sagen, wieso ich den ausgewählt habe, weil er hat nämlich auch einen gewissen Spitznamen, der natürlich direkt mit seinem Thema zu tun hat.
Ich nenne mich den Motion Basti.
Oho. Hat irgendwie was Sinnliches auch. Und so heißt du auch überall im Internet, wo man dich so findet?
Ja, eigentlich nur auf YouTube.
YouTube-Kanal, nur auf YouTube, okay.
Ja, jetzt und gehen wir ja schon ins Eingemachte.
Natürlich auf Discord, in unserem Discord-Kanal, da bist du ja auch. Da ja. Heißt du auch Motion Basti.
Ja, ich habe zufällig auch eine Discord-Selbsthilfegruppe für Motion Seedbauer.
Ah, das ist schön. Ja, ich denke aber, bevor wir jetzt zu sehr ins Eingemachte gehen, würde ich dir ganz gerne, Sebastian, die Chance mal geben, dich vorzustellen, so ein bisschen, damit wir uns ein Bild von dir machen können. Ich meine, unsere Zuhörer sehen dich jetzt nicht. Ich habe dich jetzt zum ersten Mal persönlich kennengelernt. Aber erzähl einfach mal so ein bisschen, so welche Generation, was hast du gemacht? Wie bist du generell zum Game gekommen und wie hat es dich dann in deiner Entwicklung vorangetrieben?
Alles klar. Also ich bin der Sebastian. Ich komme aus einem kleinen, schnuckligen Dorf unweit von Wolfsburg. Und ich bin in VR drin seit Anbeginn. Ja, es gab in den, wann war das, war jetzt ziemlich genau 1997, da gab es schon mal einen VFX-Helm, nannte sich der noch. Das war so eine ganz frühe VR-Brille und die fand ich damals krass. Das war damals nach dem Film Rasenmähermann, war das das einzige Ziel, was ich noch hatte. Ich brauche VR. Das war damals ein Riesentraum von mir. Da war ja nun lange nichts, ja. Und dann, als dann Lucky Palmer die neue Rift gebaut hat, der mitentwickelt hat, da war für mich dann wieder der Ofen wieder heiß. Und da habe ich von Anfang an verfolgt und seit das TK2, dieses Development Kit von Oculus, das zweite, na, als das rauskam, das habe ich mir gleich geholt. Und seitdem bin ich im VR drin. Von Anfang an.
Ja. So. Okay. Das heißt also, von Anfang an VR, musste ein bisschen schmunzeln, VRX-Helm. Folge 17. Na gut, mit Folge 17 ist jetzt ein bisschen ins Blaue geschossen. Es können plus minus 10 Folgen sein, aber über den VRX-Helm haben wir definitiv gesprochen. In den Folgen unter 50, so will ich es mal vorsichtig formulieren.
Das muss ich nachholen.
Das finde ich sehr beeindruckend. Ja, tu es lieber nicht, weil die Qualität ist noch fragwürdiger wie heute. Aber der VRX-Helm war natürlich zu seiner Zeit ähnlich wie natürlich auch der Virtual Boy. Ja, eine Nummer für sich. Man konnte ihn nicht gebrauchen, aber es war eine Sensation.
Definitiv.
Absolut. Aber das heißt, du sagst, du bist ziemlich früh ans VR-Thema rangekommen, hast aber vorher auch das ganz Normale so durchlebt, so, ich sag mal, klassisch Atari-Amiga-Kind oder sogar noch früher vielleicht Philips VCX oder wie die Dinger hießen oder Commodore C64.
Ja, ich hatte keine reiche Familie. Dadurch war ich sehr spätzünderig unterwegs, was das betrifft. Und ich habe, als mein Kumpel sich ein NES gekauft hatte, habe ich sein altes Atari 2600 abkaufen dürfen. Ja. Also meine erste Spielkonsole war Atari 2600. Und die hatte ich dann ein, zwei Jährchen und dann hatte ich dann ein C128. Das war so mein Beginn, mein Anbeginn.
328, das waren noch Zeiten. Mit Floppy, nehme ich an.
Also nachträglich. Also geschenkt bekommen zu Weihnachten hatte ich nur ein Datasettenlaufwerk und ich musste noch ein oder zwei Jahre schmachten, bis ich endlich ein Diskettenlaufwerk geschenkt bekommen habe.
Und das 1541, wenn es das war, rasant schnell natürlich.
Das war so ein Zwischending, was ich hatte. Das war so ein Zwischending. Das war nicht dieses vom Brotkasten, wo man das so runterdrücken muss. Ja, es war schon mit einem Hebel, aber das war noch so ein, war so ein flacheres Laufwerk. Das war nicht das originale C64-Laufwerk. Ich weiß nicht, weiß bis heute nicht, was das für eins war, aber das war nicht das Originale. Ich glaube, das war eine Kopie oder so. Auch schnell war es.
Ja, das wirft man ja dem Original vor, dass es nicht ganz so schnell ist. Deine unglaublichen 360 Kilobyte von der Diskette zu laden.
genau. Ja, da gibt es eine Story hinter, warum das so war.
Der Hanni staunt ein bisschen, weil die Ära hast du gar nicht mitgemacht, Hanni, oder? Du bist direkt über Konsole und PC also eingestiegen.
Aktiv nicht, nee. Also ich hatte, die erste Konsole war auch ein Atari 2600. Und dann hatte ich irgendwann dann ein Game Boy. Aber tja, wir waren halt auch nicht so reich.
Game Boy hatte ich auch, tatsächlich.
Und ein Amiga oder ein C64 hatte ich tatsächlich nie. Aber ich kannte Leute, die einen hatten.
Okay.
Ja, der Amiga einfach hatte ich nicht. Da wollte ich immer einen haben, habe ich nicht bekommen.
Und auch kein NES. Amiga, oder
das,
SNES oder
so. Das liegt aber, glaube ich, auch ganz daran, welches Alter man hat. Weil ich bin ja jetzt dann doch so knapp 10 Jahre älter wie ihr. Und da ist man dann schon, ich sag mal, im Konfirmationsalter, da fließt ja hier und da schon mal, hört man der ein oder andere Euro, beziehungsweise damals war es noch D-Mark. Und dann konnte man tatsächlich in die Amiga-Welt mit eintauchen und das hat mich dann auch 4-5 Jahre wirklich begleitet und sensationell. Da war natürlich an VR nicht zu denken. Jetzt hast du gesagt, VRX, wann war das ungefähr nochmal, dass du sagst, dass du den ersten Kontakt da hattest? War das auch schon um die Zeit oder?
Du meinst VFX-Helm, meinst du, was meinst du?
VFX, ja, genau. Als du dann den ersten Kontakt zu einer Art Virtual Reality hattest.
Das, ich verwechsel das immer. Oder war das 94 oder es war 97? Da bin ich ja, da die Zahlen, die verdrehe ich immer gerne. Bei eins von beiden kam nämlich der Rasenmähermann raus und eins von beiden war der Helm. Das sind immer die beiden Eckdinger, die ich immer danach denke, wenn ich da an die Zeit zurückdenke.
Ja. Und das sind 25 Jahre, da kann man ruhig mal 3 Jahre plus minus, ist das nicht schlimm.
Das hatte auch ich nicht, das hatte ein etwas wohlhabender Freund von mir, die waren nicht gerade arm, die Menschen, und die hatten sich das Ding gekauft, das gab es damals in so einer Metro oder irgend so einem Großmarkt, ne? Und da hat er das gekauft, das ist eine kleine Anekdote dazu, der hat das Ding gekauft, da konntest du damals Descent drauf spielen und so, boah, das war nur eine Handvoll Titel, die es da nur gab, ne? Und wir haben das dann zusammen getestet. Ich als sein bester Freund, natürlich war sehr gespannt, ja. Und da haben wir das gespielt. Und natürlich, wie es sein musste, uns beiden wurde natürlich innerhalb kürzester Zeit schlecht. Diese berühmte Motion Sickness hatten wir natürlich damals, ne? Und dann war das so, nach einer Woche, das war nicht mal eine Woche, das waren nur 3 Tage, 4 Tage oder so. Wenn vielleicht sogar am Wochenende, da hat mein Freund gesagt, nee, das ist nichts für mich, mir wird da schlecht, ich gebe das Ding zurück, weil das Ding hatte damals 1300 D-Mark oder so, das war recht, richtig teuer, ne? Und da hat er gesagt, wenn einem davon schlecht wird, dann möchte ich das nicht. Ja, und da wusste ja, damals hat er keine Erfahrung, es gab kein Internet, keiner hatte Erfahrung, ob man sich das vielleicht angewöhnen kann oder nicht. Er hat gesagt, mir wird schlecht, ich will das nicht. Ja, ich habe das damals sehr bedauert, dass er das zurückgegeben hat, aber er hat es tatsächlich dann wieder zurückgebracht, in Geschäft eingepackt und wieder abgegeben. Naja, und das war dann so ein bartägiges Erlebnis mit den VFX1-Helm.
Ja, ich glaube, das hat einige Gründe gehabt damals. Ich denke mal, sowas wie Bildwiederholrate oder 120 Hertz oder sowas wird es damals noch nicht gegeben haben.
Nee, und aber das hast du damals anders gesehen. Wir haben damals mit 640 mal 480 gespielt, ja, wenn es hochauflösend war zu der Zeit. Und da hat uns das ja damals nicht gestört. An der Bildqualität hatte ich damals nichts zu meckern. Tatsächlich.
Aber ich glaube, da schwingt eine Menge Nostalgie mit.
Klar.
Das ist ja auch schön, das stimmt ja auch.
Das war, woran ich mich erinnere, ja. Das ist einfach nur die Zeit gewesen dann.
Ja, war übrigens 1997. Ich hab
und wann kam der Rasenmähermann raus, der
Film? Und wie teuer?
Das war 1992.
Ah, also bin ich noch 2 Jahre daneben.
Und okay. 1995 kam ja schon der Virtual Boy. Also der war tatsächlich noch 2 Jahre vorher von den
So wie sich das anhört.
Das ist natürlich was ganz anderes.
Ja. Ja, wunderbar. Ja, und dann bist du aber irgendwann auch in die PC-Welt, ja, ich sag mal, gekommen oder so. Wir gleiten jetzt gleich ab, auch in das Hauptthema VR und Motion. Wir haben ja, die Folge heißt ja auch, oder hat ja auch den Begriff Motion verinnerlicht. Da kommen wir gleich hin. Aber mich würde erstmal interessieren, tendenziell sind ja so die PC-Leute mehr so die Bastler. Und dann gibt es die Konsolenleute, so wie
gezwungenermaßen.
Mich, die brauchen fertige Systeme. Und deswegen wäre für mich jetzt mal interessant, um so eine Überleitung zu finden zu dem, was du ja dann auch machst und auch ja viel auf deinem YouTube-Kanal zeigst. Bist du eher der PC-Typ dann irgendwann mal gewesen, nachdem dann, sag mal, die Ära der 386er vorbei war? Und was hast du dann gemacht?
Ja, ich bin mit einem 286er eingestiegen, aber auch wieder, als schon 386er und 486er schon auf dem Markt waren, ja, auch wieder sehr spät. Da war ich auch wieder auf ein Geschenk von einem Bekannten angewiesen. Ja, nee, ich baue PC, seitdem immer PCler. Dann seit, ich hatte nie wieder, ja, ein Gameboy hatte ich und so. Ich weiß nicht, ob ich noch irgendwas hatte. Aber ich war, grundsätzlich war ich ein PCler, ne, seit Anbeginn. Und dann seit dann, VR dann kam natürlich. Gleich von Anfang an mit VR mit dabei. Ja. Ich war auch immer ein bisschen Programmierer. Ich habe dann zur C64-Zeit schon angefangen zu programmieren. Dann wieder aufgehört im Jugendalter. Da haben mich andere Sachen interessiert als Programmieren. Ja, dann kamen die Frauen. und dann jetzt, ich sag mal, 2000, ganz fast genau sagen, 2013 habe ich mich wieder extrem mit Programmieren beschäftigt. Hängt ein bisschen auch zusammen, darum erwähne ich das. Und dann habe ich eine Zeit lang sehr stark programmiert, hauptsächlich Spiele, tatsächlich.
Ich glaub, du hast gerade eine Menge Menschen, also eine Menge Programmierer so ein bisschen verärgert. Und hast immer gedacht, Mann, was hat der es gut? Der hat das Programmieren unterbrochen und dann kamen die Frauen.
Ja, ja, weshalb, ich war mit 9, wie gesagt, mit 9, ich hatte keinen eigenen... mein bester Kumpel, der auch diese VR-Brille hatte, diesen VFX1-Helm, der hatte auch einen C64. Da hatte ich noch keinen. Und da war ich quasi jeden Tag bei ihm zum Spielen. Und da haben wir dann auch schon angefangen, da damals im Basic ein bisschen zu programmieren. Das war dann so 2 Jahre, sag ich mal. Ich hatte 2 Jahre lang schon programmiert, ohne eigenen PC zu haben. Muss man sich mal vorstellen. Ja, und dann mit 12, 13, dann war bei mir dann erst meine Pause. Dann ging es dann los, dann hatte ich andere Interessen, bis ich volljährig wurde. Dann ging es schon wieder andersrum. Ja. Und dann Hanni ist jetzt weg.
Ach, der Hanni ist jetzt weg. Das ist schade. Ja, aber machst du das dann jetzt beruflich, das Programmieren? Oder mehr so hobbymäßig?
Aktuell ist es mehr beruflich als hobbymäßig. Also ich bin Automatisierer, nennt man das in meiner Firma. Wir sind für die Kunststoff-Autoindustrie. Also wir sind Zulieferer für die Autoindustrie. Und dort haben wir Robotersysteme bei uns. Ne? Und diese Robotersysteme, das ist dann praktisch meine Abteilung. Ich betreue die, programmiere da die neuen Programme für die Roboter und so weiter. Also das ist dann mein Part in der Firma.
Du bist beruflich nicht in der Spieleprogrammierung tätig, aber hobbymäßig bist du dem wahrscheinlich treu geblieben.
Genau. Das ist so eine kleine Abwandlung vom Spieleprogrammieren, ja, vom Programmieren. Das ist ja, Programmieren ist bei mir auf Arbeit nur ein Teil meiner Arbeit, muss ich sagen. Ja. Und Spieleprogrammieren habe ich immer mal wieder gemacht, immer wieder pausiert, aktuell gar nicht. Ja, und mein letztes Spiel, was ich programmiert habe, war tatsächlich, ich habe mir mal selbst ein Arcade-Automat gebaut, so diese typischen Holzkasten da mit Joystick dran, ne, wo man Geld einwirft, und für diesen habe ich tatsächlich mein eigenes Spiel programmiert. Das war mal so ein kleiner Traum, den ich mir erfüllt habe, und da steht jetzt in meinem Zimmer und da läuft mein Spiel drauf.
Ja, den Automaten hast du ja auch schon mal gezeigt, sogar ein paar Fotos bei uns in den Discord gestellt, glaube ich. Doch, ja, die sind
ja, hatte ich.
Ja,
sieht ja doch leider echt. Er hat leider bis heute kein Branding, also bis heute keine Lackierung, nichts. Da steht immer noch ein Holzkasten rum. Das habe ich leider nie wirklich geschafft, irgendwie das mal schön zu machen, das Ding. Aber naja,
was für ein Spiel hast du da programmiert?
Das ist ein richtiges Automatenspiel, kann man sagen. Das ist so ein wie nennt man das, Rook-like-Spiel. Du startest das und versuchst so weit wie möglich zu kommen. Und dann, wenn du stirbst, fängst du von vorne an. Mit Highscore praktisch.
Ah.
Also tatsächlich sogar mit Online-Highscore. Also,
ja. Aber funktioniert ohne Geld, oder?
Da funktioniert ohne Geld, ja. Hat keinen Münzeinwurf.
Das ist schön. Ja, hast du denn auch Erfahrung im VR, in der VR-Programmierung?
Tatsächlich, ja. Tatsächlich, ja. Und zwar habe ich, das heißt, ich habe nie ein Spiel gemacht, aber ich hatte mal einen etwas größeren Prototyp. Also hatte ich mal gebaut, denn gut, den du spielst da auch in 3-4 Minuten durch, wenn du das kannst. Ne? Aber ich habe mal einen Prototyp gemacht und zwar war das ein VR-Puzzlespiel, sowas wie The Room, könnte man sagen. Oder kennst du Form? Das gibt's nur auf Steam. Form, das Spiel? Also richtig so F-O-R-M.
Ich glaube ja.
Ach, wir haben so viel. Das ist sehr, sehr guter Puzzler. Das ist sehr, sehr früh rausgekommen. Das war eins der ersten guten Spiele auf Steam. Ja, und an dem habe ich mich damals orientiert. Damit habe ich versucht, was zu entwickeln. Im Prinzip habe ich ein größeres Puzzle gebaut und so ein bisschen so die Atmosphäre geschaffen, wie mir das Spiel vorstelle. Aber danach habe ich das dann, ich weiß nicht, was ich danach getrieben habe, aber ich habe es nicht weitergemacht. Ich finde es auch sehr, muss ich wirklich sagen, VR-programmieren, VR entwickeln, finde ich sehr, sehr umständlich, sehr, sehr schwierig. Mhm. Weil man immer die Brille aufsetzt, ja. Also der richtige VR-Programmierer, der hat ja gar keinen Strap mehr dran, der hält die Brille bloß noch ran, guckt, setzt sie wieder ab. Ja, so geht das die ganze Zeit, ja. Und das ist mir zu umständlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich möchte nicht sagen, dass ich nicht irgendwann doch mal ein Spiel mache, aber aktuell sehe ich es nicht.
Also ich habe gerade mal geguckt, über Form haben wir in Folge 193 gesprochen.
Ja.
Da gab es tatsächlich auch eine PlayStation VR-Umsetzung und die haben wir damals getestet. Ja, die kam deutlich
später natürlich raus. Nicht schlecht. Also das ist ein tolles Spiel. Sehr, sehr, sehr audiovisuell belastet. Ja, der Ton, der macht da sehr stark die Musik. Ja, das ist wirklich sehr, 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 sehr immersiv, was das betrifft. Und dann, genau das habe ich auch gemacht. Also das ist wirklich sehr, so mit dass man den Ton auch mit beachtet. Wenn man was berührt und macht das, also das Puzzle, was ich gemacht habe, du berührst da so eine leuchtende Cubes und wenn du die berührst, dann haben die einen Ton und da muss man die nach Audio, muss man die so sortieren. So Memory-Spiel, ein bisschen sowas in der Art. Also war nur ein Puzzle, was von vielen. Ich wollte da so, wie bei Form praktisch, dass du immer wieder andere Puzzlearten bekommst. Ja, das war so mein Plan. Ja, leider nichts geworden. Oder gestoppt. Ja, es wäre was geworden, wenn ich mich dahinter gekniet hätte.
Ja.
Aber wie ihr ja seht, habe ich ja dann andere Hobbys noch gefunden für mich.
Genau. Das kannst du ja irgendwann mal aufgreifen. Aber wir wollen ja heute dann eher über dein neues Hobby reden.
Ja.
Oder dein aktuelles.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich finde das total interessant, so mit dem Programmieren, wie du sagst. Ich hätte immer so ein bisschen das Gefühl, der Zug ist schon längst abgefahren. Was willst du alleine denn schaffen? Was willst du alleine programmieren, dass das irgendwie als Ergebnis gut ist? Weil da sitzen Programmierer-Teams dran, die können Tausende von Stunden investieren. Ob jetzt Geld ist sicherlich auch, spielt auch eine Rolle, aber da wäre ich immer so ein bisschen frustriert. Und so diese Bombenidee zu haben, die auch im Kern funktioniert, ich sag mal sowas à la Tetris früher oder so, da muss man ja schon den Glücksfall haben. Aber jetzt kommen wir zu dem, was der Hanni gerade sagt. Du als Einzelkämpfer machst trotzdem was ganz Sensationelles in einem Markt, wo es ja auch ein paar Profis gibt, wo man sagen kann, mehr oder weniger erfolgreich, aber deswegen bin ich jetzt mal ganz gespannt. Hanni, und du hast ja gerade eingeleitet, dann lass mal die Katze aus dem Sack.
Ja, die Katze aus dem Sack. Der Sebastian kann man auch bei uns und auf seinem Videokanal, auf seinem YouTube-Kanal ein wunderbares Video sehen. Da fallen einem alle, ich dachte, boah, was ist das denn für eine Höllenmaschine, die Menschheit vernichten möchte. Er baut mehr oder weniger, ja, man kann es schon professionell nennen, wunderbare Motion Seats für Simulationsspiele. Rennsimulation, Flugsimulation.
Alles.
Alles. Und da ist er bei uns natürlich genau in der richtigen Adresse. Insbesondere bei Jan, der ja auch großer Simulationsfan ist und sich seit er ganz klein ist, einen solchen Motion Seat wünscht. Und ja, ich bin ja eher für die Zugsimulation. Da reicht ja eigentlich eine Rüttelplatte. Aber
und bevor vielleicht der Sebastian jetzt mal ein bisschen was dazu erzählt, wie er dazu gekommen ist und wie es vielleicht angefangen hat und wo er jetzt mittlerweile geendet ist, möchte ich aber ganz kurz sagen, wir reden jetzt hier nicht über das Übliche so, hier wird was aus Holz und Spanplatten zusammengeschraubt, sondern das ist schon, also ich sag mal, weiß nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich sag mal Industriestandard. Hier wird alles hand- und nagelfest, keine Ahnung, wie ich es bezeichnen soll, ich bin einfach so baff, hergestellt und konstruiert und auch entwickelt. Also hier ist nicht einfach was zusammengebastelt und geschraubt, sondern das sieht alles nach Sinn und Verstand aus. Und wie er gleich erzählen wird, ich kann jetzt nur über Rennsimulationen sprechen, da habe ich sicherlich den einen oder anderen Sitz schon ausprobiert, leider nicht mein eigen nennen dürfen. Da gibt es halt auch himmelweite Unterschiede, was in puncto, ich meine, was sich jeder vorstellen kann, ist Latenz, das ist eine Sache. Das ist, denke ich, aber eher was heißt sicherlich softwaretechnisch, aber auch motorentechnisch,
steuerungstechnisch ein
Riesenproblem.
Ist ein Thema.
Dann die Umsetzung, dass wirklich man das Gefühl hat, dass man, wie man sagt, so schön das Popo-Gefühl beim Autofahren vermittelt kriegt. Aber ich will gar nicht zu viel sagen. Hau einfach mal rein und erzähl mal ein bisschen was über dein Hobby. Ist, glaube ich, nicht der richtige Begriff.
Passion.
Ja, wunderbar, danke.
Gerne. Also bei mir ging das ganz, ganz früh los. Ich muss euch sagen, dass bei mir Motion schon mit VR einherging. Ne? Ich habe damals diese, wie gesagt, schon vorhin diese Oculus Digga 2 hatte ich doch gleich mir gekauft, ne? Dieses Entwicklerkit, weil ich so heiß war, dass ich nicht warten konnte, bis da eine Customer-Version rauskommt. Und die kam,
ganz kurz unterbrechen?
Klar.
Hast du das Ding noch?
Nee.
Schade, weil ich war auf dem Flohmarkt jetzt gewesen. Oh. Ihr habt es vielleicht in meinem Podcast oder in unserem Podcast gehört. Und da habe ich genau ein Entwickler-Kit gesehen. Und deswegen hätte mich mal interessiert, ob das die Kiste ist, die da stand.
Okay, es gab nur eins, ja? Nee, nee, das habe ich noch schnell zu Geld gemacht, weil ich wusste, das wird irgendwann nur noch Müll. Ja, oder vielleicht in 20 Jahren wertvoll, ich weiß es nicht. Nee, das war schon zu ramponiert. Das war bloß, ich wollte bloß noch so Geld machen. Denn da wollte jemand auch nur rumexperimentieren. Und da war das gerade gut genug dafür. Ja? Nee, ich habe das mir gekauft und gleich, man kann sagen, in der ersten Woche hab ich gesagt, damit müsste man doch eigentlich Simulationen zocken können. Denn ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Digga 2, das kam noch ohne jegliche Controller. Das war bloß eine Infrarotkamera, die hattest du vor dich davor gestellt und hattest du so einen kleinen Raum, wo du dich bewegen konntest, ja, so ein bisschen 6DOF sozusagen. Tracking, aber halt so im PlayStation 1 Niveau, ne? Und dann diese VR-Brille dazu. Die hatte 75 Hertz, weiß ich noch, was damals gar nicht schlimm wirkte. Damals war das gut gewirkt. Egal. Aber bis auf ein paar Experiences war da noch nicht viel mit Spielen. Ja, wenn du keine Kontrolle hast, dann ist Finger-Tracking gab's nicht, ne? Und da war bei mir ganz schnell Simulation an der Tagesordnung. Und tatsächlich gab es schon mit Project Cars ein Spiel, was ganz, ganz früh VR unterstützt hatte. Und da hatte ich mir damals natürlich sofort deswegen ein Lenkrad gekauft. Also kann man ganz sagen, ich habe Simulation durch VR angefangen. Ja, ich habe nicht vorher Simulation betrieben. Simulation kam für mich erst mit VR in Frage. Ja, ist nicht irgendwie so, dass ich das jetzt besser finde in VR. Ich habe ohne VR hätte ich es, glaube ich, nie gemacht. Muss man tatsächlich wirklich sagen. Ja, und dann habe ich mir ganz normal erstmal, wie jeder Simmer anfängt, ein Lenkrad gekauft. Dann kam gleich eine Woche später mein festes Rig. Das war so ein Playseat, ne? So ganz billiger. Einfach, wo man das Lenkrad reinschrauben kann, wo man sich reinsetzen kann. Und dann habe ich wirklich, das war nicht lange, das war ein, zwei Wochen Spaß gehabt. Und dann habe ich gesagt, das Ding, das muss sich bewegen. Das muss sich einfach bewegen. Ja, das war gleich ganz, ganz früh bei mir ein ganz wichtiger Punkt. Das muss vibrieren. Ich habe ja auch Vibrationssimulation. Ja, das ist ja auch heutzutage sehr wichtig. Das ist ja bekannter noch als, oder wird noch mehr genutzt als Motion. Vibrationssimulation, Windsimulation und Bewegungssimulation. Ja. Und tatsächlich kam das Vibration noch vor Motion. weil das günstig umzusetzen ist, ne? Und dann kam ganz schnell Motion. Das ist jetzt auch schon, den ihr hier seht, wir machen ja mit Video, dieser Sitz, das ist jetzt schon der vierte, den ich habe. Ja, ich habe immer wieder so alle zwei Jahre habe ich das Ding zersägt und neu gebaut.
Verkaufen, ja, ja. Melden und verkaufen.
Naja, das ist immer so ein bisschen, du bist immer ein bisschen so Teilrückgewinnung. Ja, dann hast du dann ja, okay. Ganze dies und also diese Motoren hier, das ist ein Motor, ja, der hier. Und das ist zum Beispiel, da war schon aktiv im vorherigen Sitz. Ja. Und dann habe ich auch noch Leute kennengelernt und Freunde, die sich auch in Motion Seat bauen und denen ich dann dabei helfe. Und da habe ich tatsächlich auch mal Sachen gespendet. Da habe ich meine alten Teile. Da lieber spende ich sie, als dass ich sie verkaufe. Ja. Und ja, so war meine VR-Karriere. Und nebenbei habe ich natürlich dann immer bessere VR-Brillen gekauft. Ja. Und so heute bin ich bei der Index, die Valve Index. Was für viele keine gute Brille mehr ist, aber für mich ist es immer noch tatsächlich, wenn man alle Komponenten mit einbezieht, immer noch für mich die beste Brille.
Mhm, okay.
Jetzt werden viele kopfschüttelnd sitzen, wenn sie das hören, aber es ist tatsächlich ist so.
Also ich hätte jetzt eigentlich einen Strauß voller Fragen, wovon natürlich vielleicht nur ein Bruchteil unserer Zuhörer interessiert, aber ich muss mal auf zwei, drei wenige für mich interessante Fragen beschränken. Das heißt, du baust ja die Sitze jetzt selber. Ja. Heißt, es gibt eine Schnittstelle zwischen den Ausgangsdaten des Spiels und deiner Mechanik. Ich nenne es jetzt einfach mal Mechanik.
Ja.
Und das machst du auch oder gibt es da vorgefertigte Komponenten, dass deine Motoren und Servos und so weiter angesteuert werden?
Du kannst das selbst machen, du kannst, gibt Do-It-Yourself-Anleitung dafür und es gibt fertige Systeme, die sich damit verbinden. Ja, ich bin aktuell, ich habe da auch alles durch, ja, und ich bin jetzt tatsächlich beim System, das jemand baut, unweit von mir, das meine ich ganz korrekt benennen, das nennt sich Motion for Sim, nennt sich meine Steuerung. Die steckt man praktisch nur noch per USB in den Rechner. Und aus der Steuerung raus kommen für jede Motorachse, das wird ja alles berechnet, ja, das ist ja durch, weil ich 6 Achsen habe, 6 Motoren, besser gesagt, ja. Und auch 6 Achsen, ja, wird das ja alles, das muss ja alles berechnet werden, ja, das ist ja alles ein Algorithmus, der, damit das gleichmäßig läuft. Und das macht dann die Steuerung und die hat dann noch pro Motor einen Sub-D-Kabel-Ausgang, das sind diese 25-poligen Druckerkabel, ja, so. Und die gehen dann zu also Industrie-Servomotoren und die steuern okay. Dann die Motoren. So ist so der technische Aufbau.
Du hast gerade schon angedeutet, es muss einer entscheiden, wenn das Spiel ein Signal sendet, was dann passiert. Jetzt ist ja jeder, der seinen Sitz, hey, jeder, klar, machen Hunderte, nein. Also wenn man jetzt einen speziellen Sitz in Eigenkonstruktion baut, ist ja der Bewegungsarm oder der Hebel, die Hydraulik ja immer eine andere wie bei einem anderen Modell. Ja. Heißt, du kannst dann Einfluss nehmen, du kannst die Steuerwerte, die Parameter dann regulieren, wie schnell, wie intensiv, wie weit.
Also ins kleinste Detail. Ja, das ist ja, du baust ja, also diese ich habe ja nicht irgendwie nach vorgegebenen Parametern gebaut, sondern Spiegelung. Sorry, ich zeige gerade in den beiden meinen Stuhl, aber ich kann mit dem Finger komme nicht mit der Spiegelung klar. Ja, du baust das so wie du das möchtest, so wie du das für richtig hältst. Aber diese Parameter, die musst du der Steuerung auch sagen. Du musst das alles richtig parametrieren. Ja, um das richtig zu sagen. Ja, du musst genau angeben, wie lang ist dein Verfahrweg deiner Zylinder. Ja, das muss ja auf einen Millimeter, muss das stimmen. Ja, der Motor, die Umdrehung, die Steigung von den Spindeln und so. Also, das musst du der Steuerung erklären, dass die genau weiß, was du gebaut hast. Alle Maße sogar die Maße sind wichtig für den Algorithmus. Ja, alle Maße. Ja,
simulierst du den Stuhl in der Steuerung oder ja. Musst du ja. Hergehen und sagst, jetzt möchte ich gern den Motor so lang betrieben haben oder tust du praktisch den Stuhl in seiner Geometrie in der Steuerung nachbauen?
Genau, die Steuerung, die weiß ganz genau, wie mein Stuhl aussieht.
Ah, okay.
Ja, die cool. Hat das nochmal virtuell, kann ich mir sogar anzeigen lassen. Ich kann den Stuhl sogar auf dem Monitor mir anzeigen lassen, für die ganzen Werte und so. Genau. Und da gibt es auch verschiedene Varianten, wer das berechnet, ob das dein PC berechnet oder ob das die Steuerung berechnet. Bei mir macht es die Steuerung, weil dann sparst du ein bisschen CPU-Leistung und die weiß dann genau, wann die was zu fahren hat und wie weit.
Also ich weiß jetzt genau, warum ich auf der Seite Konsole und Käufer bin. und nicht auf deiner Seite. Weil ich brauche allein 20 Stunden, bis ich Gran Turismo das erste Mal fahre, weil ich alle Einstellungsmenüs durch habe. Du brauchst auch hunderte von Stunden, um das zu perfektionieren.
Ja, das kannst du vielleicht noch eine Null dranhängen. Ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage in der Software, Stuhl kippe 6 Grad nach hinten, dann kippt der Stuhl 6 Grad nach hinten und nicht 5 und nicht 7. Ja, also das ist, wenn es richtig parametriert ist, macht er genau das. Ja. Definitiv. So präzise funktioniert das. Sehr, sehr präzise.
Jetzt haben wir das Ganze ein bisschen aufs Rennfahren runtergebrochen. Aber grundsätzlich bist du jetzt auch Rennsimulations-Fan oder ist dir das eigentlich egal und machst auch Drachenfliegen oder Skifahren oder sonst irgendwelche Simulatoren?
Simulatoren. Also ich mache im Prinzip alles. Ich mache Fliegen, ja. Fliegen, auch, habe auch schon Weltraumshooter gespielt, ja, Star Wars Squadrons zum Beispiel. Ja, und was halt geht, ne? Also im Prinzip ist es ja Fliegen und Fahren. Ja, aber da gibt es halt verschiedene Varianten, da gibt es ja LKW, fahre ich sehr gerne tatsächlich, ja. Oder beim Fliegen kannst du ja Hubschrauber fliegen, du kannst Kampfjets fliegen. Ja, Fliegen ist ja, bedeutet ja viel. Ja. Bedeutet ja nicht bloß Propellermaschine fliegen, du kannst ja alles fliegen.
Und das kannst du alles auch mit deinem Sitz da machen.
Ja,
oder tatsächlich. Sind die Anforderungen sind immer gleich oder gibt es da wesentliche Unterschiede?
Was meinst du mit Anforderungen?
Ja, ob du jetzt Flugsimulation machst oder Rennsimulation.
Für den Stuhl die Anforderungen meinst du?
Ja.
Also mein Stuhl ist so ein Around-Stuhl, der kann das alles. Also alles, er kann alles gut. Ja, so muss ich das sagen. Es gibt andere Bauarten, die sind dann spezialisierte, die dann ihres besser können. Ja, also man kann, also wenn wir zum Beispiel, wenn man jetzt sagen möchte, ich möchte einen möglichst realistischen Racing-Motion-Simulator, dann ist tatsächlich meiner nicht der perfekte. Ja, dann da haben sich diese Stempelsysteme, also diese mit den 4 Stempeln, was man auch auf Messen sehr oft sieht, ja, die haben sich da rauskristallisiert, weil die direkt sind, sehr, sehr direkt, ja. Und das meiner ein bisschen indirekter, ja, aber es ist hohes Niveau, worüber ich da jetzt rede, also meiner kann auch Racing gut, definitiv.
Aber du hast auch mehr Spielraum, glaube ich, du kannst viel mehr über die Kippachsen dann bewegen, ja, oder? Denke ich mal. Was dann gerade für Flugzeug oder sonst irgendwas interessant wäre.
Genau, der kann sich sehr, sehr weit fahren. Genau, das stimmt. Ja, krass. Das kann er viel besser als so ein Stempelsystem gehen, genau.
Du hast eben mal angefangen, die ersten Systeme hätten mit Vibrationen. Da muss ich ein bisschen schmunzeln. Es gibt ja diese ganz günstigen Sachen, die es ja, sagen wir mal, vor 10, 15 Jahren bei Pearl zu kaufen gab. Das waren solche Matten mit Lautsprechern drin, die dann so ein bisschen Vibration vermittelt haben. Die waren sensationell. Und der Bass so richtig durch den Bauch geht. Aber selbst das ist ja krass, was das für ein Gefühl vermittelt in dem Moment. Das ist ja, weil man bildet sich ja dann auch viel ein und das hilft ja auch. Und das ist cool. Aber die Frage wäre jetzt, arbeitest du zusätzlich auch mit Vibration oder ist da erstmal bei dir die Bewegung das Wichtigste?
Nee, die Vibration, die ist fast so wichtig wie die Motion. Klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, aber es ist tatsächlich so. Und die ist heutzutage, schon extrem ausgereift. Sogar beim Fliegen, also sogar gerade beim Fliegen, habe ich eine spezielle Software dafür, die sehr, sehr gut, die macht, es sind bestimmt 30 Effekte, die Software emuliert, was die in Vibrationen umsetzt. Du fühlst das Propeller, den Sternmotor von der Propellermaschine. Du fühlst das Aufsetzen von der Maschine. Du fühlst Turbinen, das Krummeln der Turbine im ganzen Körper. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt. Auch wenn du Bremsklappen ausfährst, diese Servos. Ja, man, ich weiß nicht, aber in echten Flugzeug schon mal in der Nähe der Tragfläche gesessen habt. Wenn ein Flugzeug landet, dann fährt das ja auch so diese Bremsklappen aus. Und das fühlst du richtig im Sitz, so dieses ja, so diese Mechanik, wie die fährt. Und das genau, das wird natürlich auch dort umgesetzt. Ja.
Und das wird über die normalen 6 Motoren realisiert oder sind das zusätzlich Vibrations...
Das ist ein zusätzlicher Shaker. Das ist so ein Körper, so ein Schallwandler. Das kannst du auch da... Habe ich zum Beispiel im Arcade-Automat auch mit drin, ja, dass der vibriert. Kann ich ja auch nochmal was dazu erzählen. Ja, das habe ich bei mir in die Kinositze sogar mit dran. Ja, dass wenn der Jurassic Park der Dinosaurier kommt, dann fühlt sich das noch mehr im Stuhl sozusagen. Ja, dass die unterstützen dann den Subwoofer. Ja, der Subwoofer, der macht das ja auch im ein Teil, aber so ein Shaker, da macht das noch mal ein bisschen präziser.
Ja. Also wir schweifen gerade ein bisschen ab, aber du hast in deinem privaten Kino eine Schnittstelle zwischen seinem Subwoofer und deinem Sitz.
Genau. Okay. Genau unter meinem Zimmer ist ein Kino. Ja.
Super.
Ja, auch ein Hobby von mir, auch ein Hobby. Also das ist mir sehr wichtig. Einmal pro Woche muss eine Blu-ray gekauft werden.
Ja. Gut, da haben wir was gemeinsam.
Ja?
Zumindest was den Blu-ray-Kauf angeht.
Okay, ich oute mich jetzt, ich tue UHD streamen, aber okay. Und jetzt sehe ich schon die Augen rollen.
Ja, keiner ist perfekt. Nein, keiner ist perfekt.
Ja.
Ja, nee, es ist wirklich, Vibrationssimulation ist wirklich eine verdammt wichtige Sache. Wenn die fehlen würde, dann ist das so, ich sage das immer so, wenn ihr mit einem echten Auto fahrt, ja, dann egal wie gut die Sitze sind, egal wie gut das Fahrwerk ist, du fühlst im Verbrennermotor, fühlst du immer ein bisschen beim Fahren, ja. Und wenn du jetzt beim Fahren, wenn da der Motor ausgehen würde, ja, das würdest du sofort merken. Diese Vibration wäre sofort aus dem Hintern raus. Beim echten Auto jetzt so, beim Rennwagen ist es ja noch schlimmer, ja. Die haben ja noch, die vibrieren ja noch viel mehr, also härtere Sitze, Schalensitze und so. Und das, Entschuldigung. Und wenn da der Motor ausgeht, das ist doch so ein leeres Rollen, so ein Ausrollen des Autos, ja. Und dieses Gefühl hätte ich auf meinem Stuhl, wenn der Shaker nicht aktiv wäre. Mhm. Das wäre so. Also es ist wirklich, das geht einher, das muss sein. Also dieser Shaker muss sein. Und da muss ich auch sagen, das ist so, ich spreche da auch so ein bisschen, ich vergleiche das mit einer Trennfrequenz. Beim Subwoofer hast du das ja auch so, dass du sagst, so was ich so, ab 120 Hertz springt der Subwoofer an, ne? Und so müsst ihr euch das auch ungefähr ein bisschen mit dem Shaker vorstellen. Ich stelle schon uneben, also beim Racing, unebene Boden stelle ich schon mit dem Rig da, ja, oder Curbs und so. Aber so bestimmte Frequenzen können einfach diese Shaker besser. Das ist dann sozusagen, das mixt sich. Also weil du gerade gefragt hattest, was ja, also ich für Vibrationen zu so beides. Ja, und da ist im Prinzip beides.
Der Shaker wird ja dann eingabemäßig von der Soundquelle, in Anführungsstrichen, abgegriffen und nicht von der reinen Fahrphysik. Okay.
Genau. Das extra also Software, extra Soundkarte.
Jetzt musst du richtig vibrieren, dann wird halt ein Signal ausgeleitet, dass dann genau. Die Vibration am Stuhl beginnt noch zusätzlich. Ja, krass, genau. Cool. Oha. Ich brauche noch zwei Leben.
Ist aber auch günstig umzusetzen, ja. Also da braucht es nicht viel, um das zu machen.
Ja gut, ich war mir nicht sicher, ob wir über Preise sprechen sollten generell. Ist denn so was Perfektes, was du sagst? Ich fange mal ganz vorsichtig an. Unter fünfstellig hinzukriegen, wenn du bei null sowas bauen solltest? Unter fünfstellig, das schon. Aber mehr wie 5 schon. 5.000 also, Euro jetzt.
Ach, 5.000 meinst du jetzt? Das kostet mehr. Also man kann...
Fünfstellig war jetzt gemeint unter 10.000.
Ach so, ich habe schon jetzt gewundert. Ja, unter 10.000 kannst du es machen.
Ja. Also lieber unter, irgendwo
aber dann darfst 5
und 10, eher bei 10.
dann darfst du den Rechner aber nicht mitrechnen. Ja, wenn du den PC nicht mitrechnest und die VR-Brille, ja, dann kannst du das unter 10.000 kannst du das
oben. Aber die Schnittstellentechnik schon.
Ja.
Die wäre da noch irgendwo mit drin. Also, liebe Zuhörer,
also,
wenn wir potente Zuhörer haben, gerne mal melden.
Ja, ist auf jeden Fall machbar.
Ist dann auch ein abgenommenes Gerät. Ich würde persönlich für die Abnahme sorgen und es testen. Sehr schön. Ja, das ist schon wirklich krass. Ja.
Ja.
Jetzt bin ich fast sprachlos.
Wie man die Dinger baut, erklärst du ja auch auf deinem YouTube-Kanal. Ist das richtig?
Genau. Also ich halte das ziemlich allgemein, weil ich möchte nicht unbedingt, ich möchte den Leuten nicht meinen Motion Seat aufdrücken. Ja, ich möchte das halt so allgemein, dass sich jeder für sich selber entscheiden kann, was er für einen Motion Seat baut. Ja.
Heißt aber, dein Kanal würde für einen findigen Menschen, der ein bisschen technisch affin ist, möglich sein, tatsächlich auch als Großprojekt sich so ein Gerät zu bauen?
Ja. Definitiv. Und ich versuche viele Themen anzusprechen. Ja, ich kann auch sagen, immer wieder kommen ja auf meinen YouTube kommen dann Kommentare, die stellen mir dann Fragen zu Themen, die ich tatsächlich schon ein Video gemacht habe. Kann ich jedes Mal sagen, ja, gibt's schon ein Video zu. Kannst du dir bis ins Detail schon angucken. Also ich habe schon ein breites Angebot an Videos. Ne? Und wenn noch was auf ist, kann man auch in meinen Discord kommen und dann kann man mich dort auch noch ausfragen. Also mit meiner Hilfe klappt es auf jeden Fall, so ein Ding zu bauen. Ist natürlich viel, viel Arbeit, aber ja, wer es kann.
Dann verteilen sich die 10.000 Euro ja auch auf mehrere Jahre wahrscheinlich. Dann geht es
genau. Wieder. Ja, ja, du kannst das schön aufsplitten.
Das wäre so eher mein Problem noch.
Ja, und das ist das Schöne. Das ist ja das Schöne, wenn du das selbst baust, kannst du ja die Dimensionen selbst bestimmen.
Naja, man muss ja schon reinpassen.
Also, du kannst dann sozusagen die Größe so machen wie der.
Ja, so ein bisschen Platz machen wir schon. Es ist größer wie ein Playseat.
Ja. Ja, du kannst aber auch in der Größe einen bauen. Der ist dann vielleicht ein bisschen höher oder so, aber du kannst also in der normalen Rig-Größe kannst du dir auch schon Motion Seats bauen. Die haben dann halt natürlich Einschränkungen. Die haben dann nicht so eine große Bewegung, aber das ist schon machbar. Du kannst schon auf relativ kleinen Raum, also wirklich, da findet man immer Platz. Wenn man es unbedingt möchte, findet man dann schon Platz dafür.
Wenn man jetzt so weit ist wie du, hast du denn immer noch die Motivation oder gibt es noch Bereiche, wo du sagst, hier entwickle ich mich weiter, hier gibt es neue Techniken, dass das noch besser wird? Oder ist man jetzt in einem Level, wo man sagt, ja, ich freue mich drauf, nochmal ein neues Projekt zu machen, aber das sind nur noch Nuancen, die ich verbessern kann? Oder gibt es noch den Game Changer, wo du sagst, da kommt jetzt nochmal irgendwann was, wenn ich jetzt den nächsten baue, ist irgendwas Neues da, weiterentwickelt, andere Motoren oder sowas?
Es ist im Prinzip schon jetzt möglich, da nach oben zu gehen. Ja, also ich bin, mein Rig ist jetzt nicht das krasseste, was es auf der Welt machbar wäre oder so. Das ist alles wieder eine Preisfrage. Ja, und schon jetzt kann man, wenn man mehr Geld investiert, auch noch krassere Sachen bauen. Ja, vielleicht werden die ja mal billiger und dann werde ich vielleicht auch noch mal scharf und verbessere mich noch mal. Aber prinzipiell ist mein, wenn ich jetzt bauen würde und ich würde das gleiche Geld investieren, dann würde ich vielleicht ein bisschen schicker machen, ja, ein bisschen praxistauglicher, aber technisch wäre es dann der gleiche Stuhl. Ja, das ist dann immer noch das Geld, was das dann bremst.
Ich würde gerne nochmal,
Ich würde nur sagen, es geht eigentlich nur noch schneller, noch größer, noch leiser und so, ja, also diese Eckdaten, die könnte man halt noch verbessern. Also, was heißt, könnte man verbessern? Ich bin ja zufrieden. Man könnte da noch mehr machen. Ja, da ist halt noch Luft nach oben.
Weil ich hätte nämlich noch zwei Fragen jetzt gerade zu. Noch leiser, da hast du es gerade angesprochen. Prinzipiell ja egal, wenn man einen Kopfhörer auf hat. Aber wie siehst du das? Kopfhörer, wenn man schon so einen Ring hat? Oder muss dann auch der Sound irgendwie dann doch noch, ich sag mal, von weiter außen oder so kommen, um auch da das Feeling zu kriegen? Oder sagst du mittlerweile mit 3D-Sound am Kopfhörer ist das Beste?
Also ich klang, ja, das ist immer, ich bin ja nur ein Kinofreund, da wisst ihr ja
Bescheid. Ja, deswegen.
also ich habe Over-Ears beim Simo auf dem Motion Seat, ne? Aber egal wie gut der Kopfhörer ist, so ein tiefen Bass wie ein richtig großer Lautsprecher kann kein Kopfhörer, ne? Aber der Shaker, von dem wir gerade sprachen, der ersetzt das. Ja, der ersetzt so große Lautsprecher. Und deswegen bin ich mit der Kombi sehr, sehr zufrieden. Ich habe Kopfhörer, den Shaker. Das freut auch meine Frau, dass ich dann nicht jetzt mit so einem riesen Lautsprecher und dann den ganzen Tag in Kreisfahrersimulation, ne? Dass es da 3 Stunden lang nur Motorgeräusche gibt, ne? Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Also ich finde Kopfhörer wunderbar.
Mhm, ja, also cool.
Ist in Ordnung.
Ja, die zweite Frage war, hatte ich mir noch notiert hier, Motion Sickness hatten wir ja ganz, ganz am Anfang. Wie viel Einfluss, oder Hanni, wir haben ja in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen, welche Faktoren Motion Sickness auslösen können. Und da war ja dann auch immer so ein bisschen, wie die Bewegung dazu passt. Jetzt geht es hier um automatisierte Bewegung, sonst geht es darum, wenn man sich selber fortbewegt oder in die Knie geht oder was auch immer oder sich teleportiert. Das ist ja jetzt hier nicht der Fall, sondern wir haben ja ein technisches Gerät, was die Bewegung ausführt. Hast du Einfluss auf die Motion Sickness? Merkst du das? Kannst du da was steuern oder ist das gar nicht die zentrale Komponente? Oder sagst du, mein Sitz eine Viertelsekunde, also 25 oder 250 Millisekunden zu spät und zack, mir würde schlecht werden beim Fahren?
Also es ist tatsächlich so, das ist jetzt meine Meinung, ich gehe gleich noch ein bisschen in die Breite, es ist tatsächlich so, dass der Sitz nicht wirklich die gleichen Forces auf dein Gleichgewichtsorgan sendet, wie es in echt wäre. Ja, wenn du im Auto bremst, ist es eine andere Kraft, die auf dein Gleichgewichtsorgan wirkt. Es ist eine andere. Ja, es ist eine Kraft, die wirkt, aber es ist nicht die gleiche. Und meiner Meinung nach ist es so weit entfernt, dass es so Motion Sickness in dem Bereich nicht ausgleicht. Ja, es ist einfach noch zu, es ist einfach anders. Es ist, man trainiert sich da drauf. Das heißt, wenn ich jetzt mit meinem Seat fahre und ich schalte beim Fahren plötzlich aus, wird mir komisch, weil das eben nicht mehr da ist, weil es dann plötzlich fehlt. Also ich habe mich drauf trainiert auf diese Force. Mein Kopf denkt jetzt schon nach Jahren, das ist die richtige Force. Ja, also ich habe mich das gelernt. Aber jetzt, wenn jetzt du beispielsweise, der keine Erfahrung hat, sich draufsetzt, dann ist es meiner Meinung nach nicht der Ersatz für echte Force. So, das ist meine Meinung. Ich weiß aber, man unterhält sich ja mit vielen Leuten, die das betreiben, es gibt da in beide Richtungen Meinung. Es gibt Leute, die sagen, mit Motion habe ich keine Sickness mehr. Ja, es gibt auch Leute, die sagen, das ist bei denen hat's geholfen. Ja, aber ich würde das. Ja,
aber hast du Einfluss drauf? Das wäre jetzt auch meine Frage so ein bisschen gewesen. Kannst du das steuern oder ist das eigentlich letztendlich egal? Oder musst du ein Augenmerk drauf legen, wie du die Bewegung am Sitz ausführst, wann und in welcher Intensität du sie ausführst, dass da eine Veränderung durch eintritt? Das wäre jetzt mal interessant. Oder ist das tatsächlich eher nicht so ein entscheidendes Thema?
Ist überhaupt kein Thema. Ist ehrlich gesagt überhaupt kein Thema. Ein bisschen der Realismusgrad, das ist ein Riesenthema. Da muss man genau darauf achten, wie man es einstellt. Da ist auch Latenz ein ganz wichtiger Faktor, wie du sagst. Aber was die Sickness betrifft, selber gar nicht. Alter.
Ja, okay, weil Hanni, du erinnerst dich ja an unseren letzten Besuch in Düsseldorf, wo wir ja auch in so, ich sag mal vorsichtig formuliert, Rennsimulatoren gesessen haben. Teilweise mit VR, teilweise ohne. Ich hatte auch, gut, nach der dritten, vierten Runde ging es dann, aber auch selbst ohne VR meine anfänglichen Schwierigkeiten. Bin mir sicher, dass man die in den Griff gekriegt hätte, wenn man dann noch länger gefahren wäre. Ich hatte aber so ein bisschen das Gefühl, dass auch die Bewegungen nicht ganz so zu dem passten, was ich da eigentlich am Bildschirm erlebe. Und deswegen hatte ich die Frage gerade gestellt.
Ja, das ist natürlich wichtig, dass die Bewegungen zu dem am Bildschirm passen. Ich denke schon, dass das einen Einfluss auf, jetzt nicht nur auf VR bezogen, aber dass dir dann auch ohne VR-Brille, wenn es nicht passt, wird dir schlecht. Ich meine, wenn ich einen schnellen Shooter am Bildschirm spiele, dann wird mir auch schlecht, wenn ich zu nah am Bildschirm sitze. Das ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt.
Ja, das Thema ist wahrscheinlich beim Sebastian, die Geräte sind so gut, dass sie gar nicht mehr das Problem haben, dass sie zu spät oder so reagieren.
Ja, das ist natürlich klar, dann müssen wir mal ausgehen. Also ich habe jetzt hier keine spürbare Latenz tatsächlich. Ja, ich habe keine spürbare Latenz. Es gibt zwei Faktoren. Die spürbare Latenz, ja, und die Geschwindigkeit. Wenn du jetzt, sagen wir mal, du bremst und der Stuhl, bei mir ist es zum Beispiel so, leichte Nuancen werden durch gerades Fahren, ja, durch zum Beispiel, wenn ich vom Gas gehe, geht da sieht gerade linear nach hinten, ja, da merke ich das Gaslupfen. Und wenn ich jetzt bremse und diese langanhaltende Force kommt, ja, beim Bremsen ist ja nicht bloß kurz, das heißt ja länger anhalten, dann kippt da nach vorne, so dass ich so ein bisschen in den Seilen hänge, ja, so. Und wenn du jetzt Gas gibst und bremst die ganze Zeit beim Rennen fahren, fährst du ja nun nicht gerade zaghaft, dann ist das die ganze Zeit am Kippen. Und wenn das so zu so langsam geht, dann wirst du rausgerissen aus der Immersion. Ja, ob dir jetzt dadurch schlecht wird, das ist immer was persönlich so eine Sache. Ja, es kann ja wirklich sein, dass es dann einen dadurch noch ein bisschen schneller schlecht wird. Aber prinzipiell ist es eher so, dass es dich aus der Immersion rausreißt, dass es sich nicht mehr echt anfühlt, wenn du dann immer dann das so langsam sich bewegt. Ja, aber Latenz gibt bei mir, merkst du nicht. Wie Force-Feedback-Lenkrad.
Festgestellt habe, als wir in, wo war das, wo wir zuerst waren, wo du auch nicht reinpasstest? In Bochum war das, oder?
In Bochum, ich habe wunderbar reingepasst, aber der Gurt, es war ein normaler Beckengurt, der ging nicht zu. Und ach, so ein Blödsinn, wofür ein Gurt? Also Entschuldigung.
Also das war im Vergleich zu Düsseldorf ja schon ein bisschen was Besseres. Also hatte ich zumindest das Gefühl.
Ja, definitiv.
Feedback war deutlich besser und auch passten die Bewegungen viel besser. Da hatte ich überhaupt keine Probleme mit Motion Sickness. Und in Düsseldorf wurde mir tatsächlich nach den ersten Minuten dann auch ein bisschen schlecht. Also ich glaube schon, dass zumindest diese Latenz da doch einen Einfluss auf das Wohlbefinden hat.
Ja, aber das gerade ist ja ein Argument jetzt für den Sebastian, dass er durch seine Erfahrung und vielen, vielen Stunden, die er da reingesteckt hat, schon ein Niveau erreicht hat, wo Ja, der ein oder andere, wir haben es ja im Vorgespräch schon mal kurz angedeutet, wirklich auch käuflich zu erwerbende Plattform hinterherhinkt. Und du hast mir auch dankenswerterweise gesagt, wir können mal uns unterhalten, wenn ich irgendwann mal in die Bredouille komme, dass ich genug Zeit habe, mich um so ein Thema nochmal wieder zu kümmern. Mich dann bei dir mal melden kann. Und du hast ja auch gesagt, jeder andere, der da so ein bisschen fanatisch in die Richtung ist, kann sich ja gerne bei dir auch melden über Discord. Na klar. Oder
ist halt meine Passion.
Ich würde da kommentieren. Ja. Ja, ich würde aber ganz gerne jetzt sagen, du hast ja eben gesagt, über VR bist du in diese Richtung gekommen. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zu unserem Kernthema VR-Podcast zurückkommen, um jetzt die Sache rund zu kriegen. Ich glaube, Hanni, ich weiß nicht, die Stunde haben wir ja auch schon fast voll.
Oben links
und ist die Zeit, ja. Links, ja, das ist möglich. Jedenfalls, bist du denn über die Sache der Motion-Simulation auch anderweitig intensiv mit VR unterwegs, dass du sagst, hier mit meiner Index oder vielleicht hast du noch ein zweites System, spiele ich das und das und das oder bin fanatisch. Ich habe schon gehört, Golf habt ihr ja schon zusammen gespielt. Das war ja wahrscheinlich nicht mit der Index.
Dimio haben wir zusammen gespielt.
Ah, ich dachte ja, auch Minigolf.
Wir haben doch. Ach klar, natürlich. Ja, ja, Mensch, stimmt.
Jetzt bin ich
ja
einmal informiert.
Ja, wie konnte ich meinen großartigen Sieg vergessen, Mensch? Stimmt.
Ja, zusammen. Das hat mir wiederum keiner gesagt.
Ja. Das glaube ich gerne. Das stimmt, ja, das stimmt. Und da haben wir eine Stunde geminigolft und wir haben danach noch eine Stunde auf so einem Dach von so einem Haus gesessen auf der Karte und haben gequatscht über VR.
Nachdem wir alle Bälle gefunden hatten, für mich.
Ja, genau. Ja, nee, ich bin tatsächlich auch ein VR-Spieler und ich habe alle großen Titel habe ich gespielt. Ja, muss ich schon sagen. Und deswegen steht auch mein Stuhl so schön in der Ecke, damit ich ja noch VR-Fläche übrig habe hier in meinem Zimmer. Ja, okay. Manchmal nicht, manchmal ist es vollgekramt. Aber jetzt, aber meistens ist da was Platz. Ja, so. Ja, und da habe ich alles. Also die großen Titel habe ich alle gespielt. Ja, muss ich wirklich sagen. Auch, aber ich habe aufgehört, ich sag mal so, irgendwann vor 2-3 Jahren war bei mir der ganz große VR-Hype, dass ich unbedingt alles spielen muss. Der war dann weg. Ja, jetzt sind es dann wirklich noch die ausgewählten Titel, wo ich weiß, die sind gut. Wenn ich zum Beispiel in einem bekannten Podcast höre, das Spiel ist gut, dann gucke ich es mir dann auch mal an. Ja, aber ich bin tatsächlich ein VR-Liebhaber. Und da kann ich da ja auch eine kleine Anekdote zu erzählen. Und zwar, ich habe ja vorhin über meinen Arcade-Automat erzählt. Und da habe ich auch was gebaut für VR. Und zwar habe ich, eines Tages habe ich mir dieses FX2-Binball oder so, wie das heißt, gespielt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, wäre das nicht toll, wenn man so ein Gestell hätte, wo man praktisch die Flipperarme mit einem Knopf starten könnte und nicht nur mit diesem Controller in der Luft steht. Und da habe ich dann einfach meinen vorhandenen Arcade-Automat genommen. Der hat ja schon so eine Ablage, wo man die Hände drauflegen kann, wo die normalen Joysticks drauf sind. Und da habe ich einfach rechts und links an den Seiten habe ich einfach jeweils noch zwei Knöpfe angebaut. Und in der Front habe ich noch einen Startknopf angebaut für den Ball zum Wegschleudern. Und das habe ich dann so angeklemmt, dass es am PC, wo mein VR-PC läuft, dann natürlich noch einen Shaker mit eingebunden. So, dass ich die Kugel, wenn die irgendwo an irgendwelche Pampa ranknallt, dass das dann schön in den Händen fühlst. Und noch zu guter Letzt sogar den Ton gespiegelt, dass der Ton aus dem Automat kommt vor mir, nicht mehr aus der VR-Brille. Und wenn ich jetzt mich so drauflege, kann ich dann schön die Flipperarme steuern mit dem Knopf und ich lege richtig so auf so einen Tisch drauf. Und mit der VR-Brille bin ich dann in dieser VR-Welt und sehe den Automaten vor mir. Bombe. Und das ist unglaublich immersiv, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist so schön. Das macht einfach nur Laune. Da ich so schön Barhocker, da setze ich mich dann davor, ne? Und dann jetzt bim, 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 die ganze Zeit. Und immer schön mit dem Gefühl, dass man wirklich da auf dem Automat drauf hängt. So. Das ist cool.
Ja. Und das Ganze wird halt ermöglicht dadurch, dass das halt PC ist, dass man da auf diese, mit den entsprechenden Tools oder Software dann auf diese Steuerelemente eingreifen kann, dass du halt einen, ich sag mal, mechanischen Knopf als Eingabe, ja, Gerät für diese Funktion definieren, genau, kannst.
Weil das ist einfach.
Ich, Ich muss gerade schmunzeln, Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche, weil diese Fähigkeiten, da bin ich zumindest weit von entfernt. Wenn ich da an meine Jugend denke, da habe ich noch vom Amiga den, wie hieß dieses schöne Ding, dieser Joystick, der Pro, wie hieß er denn? Egal, jedenfalls von Amiga kennt, glaube ich, jeder, diesen schwarzen Kasten mit dem roten Pümpel dran, den habe ich komplett aufgeschraubt und habe die Kontakte noch genommen und habe sie auf eine Holzplatte angelötet, um dann mit den entsprechenden Sohlen am Schuh befestigt, zum Beispiel Sommerolympiade 100 Meter Lauf zu machen.
Nicht schlecht, aber gute Idee.
Das war dann eher die rustikale Variante mit 14, 15, so 1989.
Genau. Na, heute nimmst du wieder Arduino für so eine Späße oder gibt schon für sowas gibt es auch schon Platinen. Zu dieser Arcade-Joysticks und Knöpfe bekommst du auch eine Platine dazu und die hat dann schon einen USB-Ausgang. Du steckst deinen Rechner ran und da hast du eine kleine Software bei und dann kannst du praktisch die Knöpfe belegen. Ja, und ich habe dann praktisch schon, weil glücklicherweise ist dieser, obwohl es ein VR-Pinball ist, das gibt's ja auch im Flat, ja, also als normales 2D-Spiel. Und da sind die Shift-Tasten, die Flipper-Tasten, und die habe ich dann einfach darauf gemappt, mit der Software. Ne? Ein Knopf ist ein Rechts-Shift, ein Knopf ist Links-Shift, ein Knopf ist Abschießen und dann kannst du dann spielen. So, das war eine ganz einfache Lösung. Also das ist wirklich alles. Im Prinzip bloß gekauft, angeklemmt und los ging's.
Ich wiederhole meine Aussage vom Anfang des Podcasts, ich brauche noch zwei Leben.
Wir müssen uns gleich mal unterhalten, wann wir die nächste Folge mit dir bei dir vor Ort machen können. Oh. Ein bisschen sprachlos bleibt man da schon zurück, ne? Und auch ein bisschen neidisch.
Ja, absolut. Ich finde das immer wieder toll, wenn Menschen so enthusiastisch da ihr Herzblut einbringen und denke immer so, wie schaffen die das? Verdammte Hacke. Wo verliere ich denn meine Zeit? Schlafe ich zu viel oder was mache ich falsch? Naja, aber vielen, vielen Dank schon mal. Aber ich habe abschließend, Hanni, wenn du jetzt nichts noch Konkretes zu den Themen hast, habe ich aber noch eine ganz große Frage am Ende. Natürlich auch VR-bezogen. Ich weiß nicht, Hanni, wenn du noch was anderes hast, sonst würde ich diese Frage einfach mal raushauen.
Nee.
Nee, okay. Und zwar, du bist ja sehr nah an VR, du weißt, was du damit machen kannst und so weiter. Meine Frage ist immer so, wenn ich mit so Leuten spreche, was glaubst du, wo wird VR hingehen oder was wird kommen? Worauf wartest du? Was wird ein Gamechanger technisch? Jetzt nicht softwaretechnisch, sondern auf was? Wir haben vor 2-3 Jahren haben wir über Eye-Tracking gesprochen oder Forward Rendering oder solche Dinge, was ich immer noch nicht aussprechen kann, egal. Aber verbietet. Aber was sagst du? Was glaubst du, was wird kommen bei VR, was gleich dann doch nochmal den letzten Durchbruch auch noch für den Rest der Nation bringt, außer die super Apple-Brille?
Ich glaube, dass das Brillen sind wie die Big Screen. Dass das Brillen sind, die möglichst klein, möglichst also auf Sonnenbrillenniveau gedämpft sind, dass die praktisch, die müssen schick sein, die müssen leicht sein. So dieses Design, das muss ich halt noch verbessern. Das ist das, was den meisten Leuten stört. Es gibt tatsächlich Leute, die sagen, das sieht hässlich aus mit der Brille, deswegen würde ich das nicht machen. Das interessiert mich überhaupt nicht, wenn ich zu Hause mit der Brille zocke, wie ich aussehe. Das ist mir völlig egal. Wenn die rot oder pink wäre, die Brille, das ist mir auch egal. Ja, das ist auf jeden Fall Formfaktor, das ist wichtig. Also wirklich so, der Tragekomfort, der muss sich doll verbessern noch. Der wird sich auch verbessern, da gehe ich ganz fest von aus. Und was technologisch betrifft, ist es, eigentlich gehen wir einen guten Weg. Und zwar genau dieses Eye-Tracking, ja, dass man dadurch natürlich auch Performance sparen kann. Da gibt es sicherlich noch Tricks und Kniffe, wie man da noch treiberseitig noch sehr viel Performance rausholen kann. Man sieht es ja an der Quest 2, was da immer wieder für krasse, tolle Updates kommen, die das immer wieder verbessert haben. Ja, und so Zukunftsvisionäre bin ich auch nicht, dass ich jetzt sagen kann, was jetzt die nächste Technik wird. Aber mein Wunsch wäre, dass das FOV nah an den echten FOV rankommt. Das ist für mich ein ganz großer Wunsch. Das ist fast noch größer. Also für mich persönlich ist es ein größerer Wunsch, als dass die Brille immer kleiner und kleiner wird. Ja, das ist einfach natürlich schön, habe ich auch nichts dagegen. Aber mein Wunsch ist tatsächlich ein großes FOV. Ja.
Also du das meinst damit nachvollziehen, ja. Das hätte ich auch gern. Ja. Das ist so ziemlich das Wichtigste, was ich mir an Neuerung wünsche, ja auch.
Aber einhergeht mit einem noch größeren Sichtfeld auch diese Natürlichkeit. Weil manchmal hat man so den Eindruck, ich sehe trotzdem auf einen riesen Bildschirm, wo alles knackig scharf ist. Und dieses natürliche Sehen, dass man einfach, wenn ich jetzt auf meinen Monitor schaue, da habe ich einen Bereich von 40, 50 Zentimetern, die scharf sind. Und drumherum verschwimmt das immer mehr. Ist so ein bisschen wie Ambilight, sage ich immer. Aber vielleicht bin ich auch mittlerweile fast blind, ich weiß es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Dass das Sehen dann auf diesem größeren Sichtfeld dann auch wirklich natürlich ist. Was ja auch, wenn man das softwaretechnisch hinbekommt, auch Rechenkapazitäten einsparen kann. Weil wenn ich jetzt sehe, wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier ein Sichtfeld von 205 Grad oder sowas, ich würde mal sagen, so die letzten 30 Grad in jede Richtung ist nur noch schemenhaft. Also da sehe ich zwar eine Flasche neben mir stehen, aber ob das jetzt Jack Daniels oder Jim Beam ist, kann ich dir nicht mehr sagen.
Das machen dann auch
genauso. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Ja, da sind wir wieder bei dem Thema, aber du kannst das ja auch simulieren, dass du dadurch aber auch Rechenkapazität einsparst. Du musst ja nicht 205 Grad.
Ja, das ist ja genau das, was du nicht aussprechen kannst. Foveated
Rendering. Ja, ja, natürlich. Deswegen sage ich ja schon seit eh und je, dass das für mich eine der fundamentalsten Technologien ist und ich halt ja sehr enttäuscht bin, dass es die Quest 3 zumindest in der Art in Verbindung mit Eye-Tracking nicht haben wird.
Ich denke auch, dass es beim PC noch etwas länger dauern wird, bis wir das da haben. Da denke ich mal, es wird nicht so schnell folgen, wie wir uns das wünschen.
Leider. Okay, cool.
Ja, wäre natürlich mein Wunsch für PC, dass da Eye-Tracking natürlich auch ein Standard wird. Definitiv.
Ah, ja, sprachlos. Ja, wir haben ja gesehen bei der PlayStation VR 2, was das für einen Qualitätssprung mit sich bringt. Da sehen wir ja sogar die Titel, die es unterstützen und die es nicht unterstützen. Da sieht man ja auch schon einen Unterschied. Also, das ist ein großer.
Ach, macht nicht jeder Titel, ne? Das weiß ich, wusste ich nicht.
Tatsächlich wurde es wohl bei einigen versäumt, ja.
oder dann nachgepatcht und plötzlich sieht das Spiel deutlich schöner aus.
Apropos PS5, wie sieht es denn mit deinen wunderbaren Geräten aus in Verbindung mit dem Betreiben an einer Konsole? Wir sind natürlich ein VR-Podcast, aber sehr PlayStation-affin, Sony-affin. Wie sieht denn das damit aus? Gibt es da Adapter, Konverter oder sonst was?
Ja. Bei meinem, ich habe mich damit nie beschäftigt. Ich wüsste nicht, ob ich das jetzt so ganz schnell meinen Stuhl da auf PlayStation kompatibel bekommen würde. Aber es gibt für so bestimmte ganz gute Motion Seats, die man kaufen kann. Ja, im Consumer-Bereich gibt es tatsächlich so eine kleine Boxen, die kann man dann zwischen Seat und PlayStation klemmen und dann versteht der Seat auch die PlayStation. Dann kann man auch damit tatsächlich simmen.
Ja, okay, weil ich habe so die Horror-Szenario, ich hatte ein altes Lenkrad, was war es denn? Ich glaube von Logitech noch das G25, nee, was war der Vorgänger? Egal. Jedenfalls war es für die PlayStation 4 schon nicht kompatibel und da habe ich mir dann so einen Adapter besorgt und naja, ich sag mal so, ich konnte locker in der Zeit Latenz auch das Wort aussprechen. Man kann das Ding in die Ecke schmeißen.
Ja. Okay, verstehe. Ja, ich weiß, wenn man das jetzt ganz, ganz genau betrachtet, ist es wohl so, dass diese Telemetrie von der PlayStation nicht ganz so eine hohe Frequenz hat wie vom PC, also ganz schön weiter runter. Das soll man wohl auch im Force-Feedback merken. Und wenn das im Force-Feedback zu merken ist vom Lenkrad, dann ist es auch im Seat zu merken. Dann ist diese Auflösung, nicht Latenz, ja, Latenz nicht, aber die Auflösung dann geringer, dass es so ein bisschen rauer läuft, sag ich mal, ja, nicht ganz so smooth. Ja, das wird dann schon passieren. Auch prinzipiell, technisch geht's. Und jetzt, da jetzt auch schön Gran Turismo im VR geht, das ist natürlich schon was Anstrebenswertes. Ja, aber ich kann euch ja sagen, so einen Sitz, wie ich habe, ja, der sowas hat, der hat doch ein PC. Also ganz ehrlich, ja, der denkt da nicht drüber nach, ob er das an der PlayStation anbindet oder nicht. Der macht professionelle Simulationen. Ja, so Digital Compute Simulator, falls euch das was sagt. Ja. Oder wenigstens Microsoft Flight Simulator. Ja. Obwohl, das gibt es ja auf der Xbox, ne? Aber die, die hat ja kein VR. Also interessiert uns das ja nicht. Ja, so sieht's aus.
Ja, also von meiner Seite aus, Hanni, ich kann nur sagen, vielen, vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Gerne.
Du kannst vielleicht noch ein bisschen Werbung gerade mal für deinen Kanal machen. Du hast ja schon mal kurz eingestellt,
aber hat ja nichts. Wenn es sein muss, mein Kanal heißt, so wie ich heiße, der Motion-Basti-Kanal. Und da könnt ihr euch nicht ganz professionell, ja, ich bin nun kein professioneller Sprecher, ich bin kein Videoprofi, das ist sehr, sehr, ja, ich finde es selber ein bisschen cringy, meine eigenen Videos sehen zu müssen, ja, wenn ich die gucke. Aber mir geht's ja hauptsächlich um, dass ich den Leuten was beibringe, ja, der Wille, da ist ja das, was zählt am Ende. Ich will den Leuten nur die wichtigen Infos beibringen, ich will ja kein YouTube-Star werden. Und ich möchte auch sagen, ich werde das auch nur eine gewisse Zeit machen, ich werde das so ein bisschen, vielleicht ein bisschen aktuell halten, die Videos, aber ich werde kein wöchentliches Video rausschießen oder so, wirklich nur wichtige Videos zum Bau des Motion Seats. Ja, das ist so das Ding, was ich also sagen muss dazu. Jeder darf gerne herzlich dazu kommen und wenn er Interesse hat, kann er sich auch bei mir melden. Ich beantworte eigentlich jeden Kommentar.
Ja, wunderbar, das klingt doch hervorragend und macht dich unheimlich sympathisch.
Dankeschön, gebe ich zurück.
Ja, bitte.
Hast du noch Infos oder Fragen?
Infos? Nein.
Ja, Infos zum Beispiel. Was macht denn unser neues Intro? Hast du da was ein neues Feedback oder sind wir noch under construction?
Wir sind immer noch under construction.
Ja,
aber der,
ja auch
der Proberaum, der wird wohl jetzt bald fertig.
Ja.
Und dann kann es nicht mehr lange dauern.
Ja, und du hast es ja schon angedroht. Ja. Und wenn wir dürfen, werden wir sicherlich vielleicht nochmal eine Folge mit dir machen dürfen. Und ich bin immer noch sprachlos quasi, wenn ich da, ihr könnt es leider nicht sehen, aber schaut euch dann doch die YouTube-Videos an. Das ist wirklich beeindruckend.
Ja.
Ja, dann. Ja, ich denke, Nachgespräch haben wir heute auch nicht. Wir haben ja die ganzen Knöpfe heute nicht brauchen müssen. Das ist schon mal ein Vorteil.
Ich hätte euch auch einen Jingle gesungen. Kein Problem.
Echt? Oh, singen kannst du auch.
Nein, kann ich nicht. Ich mach's einfach. Ja,
okay, das sind die guten Leute. Die machen einfach die Macher.
Das sind die Macher, genau. Genau, ja, genau. Solange ist es auch mein Weg, sowas zu bauen, ja. Solange stolpern, um wieder aufstehen, bis man verheilt ist. Ja, also learning by doing.
Ja, ja, das ist meistens das Beste. Ja, dann würde ich mal sagen, danke.
Eine wunderbare Folge 302. Und ich glaube, das wird vielen Hörern sehr gefallen haben, was wir heute gehört haben. Und neugierig machen, hoffentlich. Und von meiner Seite aus kann ich dann nur sagen, Dankeschön fürs Zuhören und nächsten Mal.
Ja. Und alles Weitere gibt's unter vrpodcast.de. Und ich muss nochmal sagen, kommt auf unseren Discord und spielt mit uns demnächst. Vielleicht ist der Basti dann ja auch nochmal dabei, wenn er wieder Zeit und Platz in seinem Raum hat. Dann können wir sicherlich nochmal eine Runde Minigolf spielen oder Demio und was wir so alles anbieten.
Also. Vielleicht hat der eine oder andere auch noch eine Frage an dich, was wir dann beim Minigolfspielen klären können. Finde ich hervorragend.
So, genau. Und wer Autogramme möchte, ne, einfach eine E-Mail schreiben. Wir schicken die dann raus. Also, ja, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Letzte Wort geht man natürlich dem Sebastian.
Okay, ich bedanke mich natürlich nochmal recht herzlich, dass ich dabei sein durfte. Hat mir viel Spaß gemacht. Ich hatte mich auch schon im Vorfeld sehr gefreut auf euer Gespräch mit euch. War ein tolles Ding. Und ich sage den Zuschauern, man sieht sich.
Tschüss.
Tschüss.